Im Johannesevangelium finden wir viele Geschichten von der Auferstehung, zum Beispiel, wie Alex letzte Woche erzählt hat, von der Auferstehung des Lazarus, von den Blinden, die wieder sehen konnte, nachdem Jesus ihnen was auf die Augen getan hat, die Ehebrecherin, zu der er gestanden hat, die Speisung der 5000 Menschen und noch vieles mehr. Im Johannesevangelium steht auch viel darüber geschrieben, was Jesus ist, wie er ist, und er bezeugt selbst, dass er Gottes Sohn ist. Jesus spricht davon, dass er das lebendige Wasser ist, sowie das Licht der Welt. Er macht klar und deutlich, dass er Gottes Sohn ist, und dies störten einige Menschen damals. Und von einigen diesen Menschen hören wir heute den Predigertext, der wo in Johannes 11, die Verse 47 bis 53 steht. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun? Fragten sie einander. Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen. Und dann wird die römische Armee kommen und unser Tempel und auch unser Volk vernichten. Einer von ihnen, Kaipers, der in diesem Jahr hoher Priester war, sagte: Begreift ihr denn nicht, versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Diese prophetische Aussage, dass Jesus für das ganze Volk sterben sollte, machte Kaipias in seiner Eigenschaft als Hohepriester. Er hat das nicht von sich aus gesagt, sondern Gott hatte es ihm eingegeben. Es war eine Weissagung, Jesus sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern durch seinen Tod, die Kinder Gottes auf der ganzen Welt zusammenführen. Von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles dran, Jesus zu töten. Warum waren diese Männer so versessen darauf, Jesus zu töten? Vor was hatten sie Angst? Sie hatten Angst davor, dass sie ihre Macht verlieren über das Volk. Dadurch, dass Jesus so viele Wunder tat, stieg sein Ansehen im Volk, seine Macht, und das wollten sie mit allen Mitteln verhindern. Sie hatten Angst davor, dass Jesus das Volk erreicht und das Volk sich erhebt. Und ihr müsst wissen, dass damals die Priester und die Pharisäer sehr viel Macht hatten und dieses auch genossen. Sie waren gerne die Redensführer für das Volk. Und sie wollten diese Macht auf keinen Fall verlieren. Sie wollten weiterhin die Redensführer und die Anführer der Juden bleiben. Nachdem Jesus Lazarus wieder von den Toten auferweckte, war dies das i-Tüpfelchen laut Johannes, das dazu führte, dass dieser Hohe Rat einberufen wurde, in dem die gelesene Rede stattfand. Schauen wir doch mal genauer an, wie die Einberufung des Hohen Rates und was da passiert ist. In diesem Hohen Rat wollten sie besprechen, wie sie weiter mit dieser Situation umgehen, wie sie reagieren sollten. Bei einer Einberufung des Hohen Rates sind sowohl die Pharisäer als auch die Sadduzäer vertreten. Die Pharisäer haben keine politische Macht und auch keinen Einfluss. Ihr alleiniger Herzenswunsch war, nach den Gesetzen Gottes zu leben und dass jeder ihrer Mitmenschen das Gleiche tut. Während die Sadduzäer sehr wohl politisch mitspielten und mit den Römern zusammenarbeiten. Sie hatten ein hohes Ansehen dadurch auch bei den Römern und nicht nur bei den Juden. Da die Sadduzäer die Redensführer des Hohen Rates waren, wollten sie, dass Jesus stirbt. Denn sie hatten Angst, dass durch Jesus Taten das Volk sich erhebt und die Römer alles niederreißen. Denn die Römer haben nichts geduldet, was gegen sie spricht. Und sollten die Römer das Volk angreifen, würden die Sadduzäer ihre Macht verlieren oder überhaupt nichts mehr haben, weil kein Volk mehr da ist. Der Gedanke, ob Jesus Recht oder Unrecht hat oder ob dies alles vielleicht Gottes Plan ist, kam bei ihnen überhaupt nicht. Für sie gab es nur eine Frage. Wie wird sich das alles auf unsere Privilegien und unsere Macht auswirken? Sie beurteilten die Lage nicht nach Rechtsmaßstäben und auch nicht in der Verantwortung vor Gott, sondern nur nach ihren egoistischen Interessen und in dem Licht ihrer Karriere. Wenn wir ehrlich zu uns sind, kennen wir solche Gedanken. Zwar nicht in der Hinsicht, dass wir jemanden umbringen wollen, zumindest bei den meisten nicht, aber das Prinzip ist ähnlich. Sehen wir etwas, was in Gefahr ist, das uns zunutze ist, dann wollen wir diese Gefahr beseitigen, wir wollen sie vernichten, wir wollen verhindern, dass das unseren Weg gefährdet. Vielleicht könnt ihr euch hineinversetzen in jemand, der wo seine Stadt über alles liebt, der wo gern will, dass die Stadt schön aussieht, dass sich alle Menschen wohlfühlen. Und der schaut sich jetzt seine Stadt an. In dieser Stadt gibt es ein riesengroßes Graffiti-Bild mit einem hässlichen Gesicht drauf und Totenköpfe und alles Mögliche. Und er denkt sich, dieses Bild will ich nicht in meiner Stadt haben. Er geht weiter und er sieht an den Straßenseiten Bettler, die mit zerlumpten Kleidung da hocken und um Essen, um Geld bitten. Er denkt sich, diese Leute will ich nicht in meiner Stadt haben. Er geht weiter und sieht eine kaputte Bank und denkt sich, wie soll man sich da hinhocken, wenn man diesen ganzen Tag durch die Stadt gelaufen ist? Man kann sich nicht ausruhen, diese Bank muss weg. Er läuft weiter und er sieht kräftig dunkel angezogene Männer am Straßenseite, die wohl gewaltmäßig aussehen und denkt sich, oh Hilfe, da will ich nicht vorbei. Geht auf die andere Straßenseite und denkt sich dabei, diese Männer will ich aus dieser Stadt haben. Er geht weiter und schaut sich den Asphalt an. Überall sind Löcher. Da kann man überall hängen bleiben und stolpern und fallen. Dieses möchte ich nicht in meiner Stadt haben. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Das ist jetzt ein Beispiel. Kann man unzählige Situationen weiterführen. Vielleicht macht sich dieser Mann Gedanken, wie er das beseitigen kann. In sinnvolle oder nicht sinnvolle Gedanken. Das weiß ich nicht. Vielleicht geht er auch in einer Stadtversammlung, so wie die hohen Priester und Pharisäer im Hohen Rat, und will eine Lösung finden. So wie sie. Schauen wir uns mal an, wie sie versuchen, diese Lösung zu finden, indem wir die Rede von Kaipias anschauen. Kaipias war in diesem Jahr, wo das geschehen ist, Hohepriester. Und nachdem im Rat eine Ratlosigkeit herrschte, wie sie mit der Situation umgehen sollten, erwartet man, dass Kaipias in Kraft seines Amtes ein Wort von Gott bekommt, um diese Krise zu meistern. In Kraft seines Amtes. Kaipias sagte dann auch wirklich was. Und dieses war doppeldeutig. Er fängt hochmütig mit folgenden Wörtern an. Begreift ihr denn nicht? Versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Hier wird durch Kaipias Worten deutlich, dass einer für alle stirbt. Einer für alle. Die Menschen, wo in diesem Rat versammelt waren, die Pharisäer und Sadduzäer, waren nach Kaipias Worten klar, dass Jesus sterben musste. Aber klar zu erkennen ist, dass weder Kaipias noch der Rat die tiefere Bedeutung dieser Worte verstanden hat. Denn Kaipias bewegte nur die Frage der weltlichen Ordnung, nämlich, dass er und seine Leute an die Macht bleiben, weiterhin Einfluss und Geld haben. Ihn bewegte nicht die Frage, wie die Menschen von ihrer Schuld befreit werden können. Für ihn ist nur wichtig, dass er sicher und versorgt ist. Das kennen wir auch, wir sind auch gern sicher und versorgt. Er hat vergessen, was in Matthäus 16, 26 steht. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Er opfert Jesus, um die staatliche Ordnung beizubehalten, nichts ahnend, dass es ihm nichts bringt und dass dies zu Gottes Plan gehört. Vielleicht fragt ihr euch, was bedeutet dies alles für mich, für uns? Was bedeuten Kalbias Worte für uns? Was bedeutet Gottes Plan für uns? Gott liebt seine Kinder und konnte nicht mehr zusehen, dass sie bedingt durch ihre Schuld nicht mehr Gemeinschaft mit ihm haben können. Er sandte seinen Sohn Jesus auf die Erde, um dies zu ändern. Jesus tat Wunder, heilte und bezeugte Gottes Liebe auf Erden. Und durch seinen Tod wurde uns vergeben, durch sein Blut werden wir frei. Aber nur, wenn wir ihn annehmen. Ein paar Kapitel vor unserem Text schreibt Johannes, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Nachlesen könnt ihr das in Johannes 3,16. Diese Ratsversammlung gehörte zu Gottes Plan. Dass Kalbias diese Worte sagte, gehörte zu Gottes Plan. Und dass diese Worte zweideutig waren, gehörten zu seinem Plan. Denn nur durch den Beschluss dieser Pharisäer und Sadduzäer, dass Jesus sterben musste, konnte Gottes Plan mit uns in Erfüllung gehen. Der Plan, dass seine Schöpfung wieder frei sein kann, seine Kinder wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Kennst du ihn? Kennst du Jesus, der Lazarus von den Toten erweckte? Kennst du den Jesus, der Blinde wieder sehend macht? Kennst du den Jesus, der Menschen Nahrung gibt? Kennst du den Jesus, der zu einer Ehebrecherin steht? Kennst du den Jesus, der für dich starb? Lass uns doch für ein paar Minuten einen kleinen Film anschauen über diesen Jesus. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe, die Gott für uns hat. Er gab seinen Sohn, damit wir leben können. Kalbias und seine Leute töteten Jesus, um an die Macht zu bleiben. Doch Gott befreite durch diese Tat die Menschheit. Wie Kalbias in den Ratsversammlungen gesagt hat, einer stirbt für das ganze Volk. Und so bekommt Kalbias Worte zu seiner tiefen Bedeutung, zu seiner tiefen Wahrheit. Um das euch ein bisschen zu verdeutlichen oder verständlicher zu machen, was das alles für uns zu bedeuten hat, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Die heißt das Zimmer. Ich habe es gelesen in dem Buch Ungeküsst und doch kein Frosch von Joshua Harris. Aber die Geschichte gibt es auch noch in anderen Büchern zu finden. Ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts außer ein Regal voller Karteischubladen war, wie man in sie in der Bibliothek findet. Mit Kärtchen darin, auf denen ein Titel, Autor und Sachgebiet alphabetisch aufgelistet ist. Aber die Kärtchen hier, die vorne Fußboden bis zur Decke reichten und zur rechten und zur linken Seite kein Ende nahmen, waren in ganz unterschiedlichen Rubriken eingeteilt. Als ich mich dem Regal näherte, erregte eine Box mit der Aufschrift Mädchen, in die ich verliebt war, meine Aufmerksamkeit. Ich öffnete den Kasten und begann, ein bisschen herumzublättern. Schnell schlug ich ihn wieder zu. Erschrocken stellte ich fest, dass mir all diese Namen bekannt vorkamen. Ohne, dass es mir jemand sagen musste, wusste ich genau, wo ich war. Dieser düstere Raum mit seinen Karten, Akten, beinhaltet ein Katalogsystem über mein Leben. Hier war alles dokumentiert, Wichtiges und Unwichtiges, mit allen Details, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Verwundert und Neugierigkeit überkam mich zugleich, als ich mich mit einem Schaudern anfing, planlos Schubladen zu öffnen und ihren Inhalt zu inspizieren. Einige brachten Freude und schöne Erinnerungen. Bei anderen schämte ich mich so sehr, dass ich mich sogar vorsichtig umtrete, um zu sehen, ob ich beobachtet wurde. Neben einem Kasten mit der Aufschrift Freunde befand sich ein weiterer mit der Aufschrift Freunde, die ich enttäuscht hatte. Die Aufschriften waren zum Teil ganz normal, zum Teil ziemlich absurd. Bücher, die ich gelesen habe, Lügen, die ich erzählt habe, Ermutigung für andere, Witze, über die ich gelacht habe. Einige waren in ihrer Exaktheit fast schon witzig. Worte, die ich meinem Bruder an den Kopf schmiss. Über andere konnte ich gar nicht lachen. Dinge, die ich aus Wut getan habe. Beleidigungen, die ich im Stillen gegenüber meinen Eltern gesagt habe. Immer wieder war ich über den Inhalt überrascht. Häufig fand ich viel mehr Karten vor, als ich erwartet hatte. Manchmal weniger, als ich gehofft habe. Die unglaubliche Menge der Kästchen überwältigte mich. War es möglich, dass ich in meinen 20 Jahren all diese Karten, 1000 oder sogar Millionen, ausgefüllt hatte? Jede Karte bestätigte diese Annahme. Sie wiesen alle meine Handschrift und sogar meine Unterschrift auf. Der Kasten Lieder, die ich angehört habe, war viel größer als alle anderen. Fast 3 Meter breit, die Karten waren eng gepackt und trotzdem konnte ich nach 2 Metern immer noch kein Ende der Schublade erkennen. Ich schloss sie beschämt. Nicht so sehr wegen der Qualität der Musik, sondern weil mir bewusst wurde, welche immense Zeitverschwendung das in Anspruch nahm. Als ich zu einer Schublade mit der Aufschrift erotische Gedanken kam, lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich zog die Schublade nur wenige Zentimeter heraus, denn eigentlich wollte ich nicht wissen, wie groß sie war, und zog schnell eine Karte heraus. Mir wurde ganz komisch bei den genauen Angaben darauf. Plötzlich wurde ich unglaublich zornig. Ich hatte nur noch einen einzigen Gedanken. Niemand darf diesen Kasten Karten jemals sehen. Ja, nicht einmal dieses Zimmer darf jemals zu Gesicht bekommen. Ich musste alles zerstören. Verzweifelt zog ich die Schublade jetzt ganz heraus. Es sei mir total egal, wie groß sie waren. Ich musste sie ausleeren und die Karten vernichten. Ich drehte den Kasten um und schüttelte die Karten heraus, um sie zu zertreten. Doch kein einziges ging kaputt. Außer Atem nahm ich eine Karte in der Hand und bemerkte, dass sie stahlhart ist. Unzerstörbar. Geschlagen und völlig hilflos schob ich die Schublade wieder an ihren Platz zurück. Und dann sah ich es. Die Aufschrift eines Kasten lautete: Menschen, denen ich von Gott erzählt habe. Der Griff dieses Kästchen war sauber als die anderen drumherum. Neu, fast unbenutzt. Ich zog und ein Kasten nicht länger als ein paar Zentimeter kam zum Vorschein. Ich konnte die Karten darin an einer Hand abzählen. Mir kamen die Tränen. Wildes Schluchzen erschütterte mich. Ich fiel auf die Knie und weinte laut, weil ich mich so wahnsinnig schämte. Die Reihen mit den Karteischubladen verschwammen vor meinen Augen. Niemals dürfte jemals etwas von diesem Raum erfahren. Ich muss ihn abschließen und den Schlüssel verstecken. Dann, als die Tränen versiegt waren, sah ich ihn. Oh nein, bitte nicht er, nicht er. Nein, als, aber bitte nicht Jesus. Hilflos nahm ich wahr, dass er die Kästchen öffnete und die Karteikarten las. Ich konnte nicht mit ansehen, wie er reagieren würde. Als ich mich überwand und ihm ins Gesicht schaute, bemerkte ich, dass es ihn noch viel mehr schmerzte als mir. Er schien intensiv die peinlichsten Kästchen herauszunehmen. Warum musste er jede Karte lesen? Schließlich drehte er sich um und sah zu mir hinüber. Mitleid spiegelte sich in seinen Augen. Ich senkte den Kopf, hielt mir die Hände vors Gesicht und fing an zu weinen. Er kam zu mir und legte den Arm um mich. Er hätte so viel sagen können, aber er schwieg. Er weinte mit mir. Dann stand er auf und ging zurück zu den Regalen. Er begann einer Seite des Zimmers, nahm jede Kasten heraus und fing an, meinen Namen durchzustreichen und ihn mit seinen eigenen zu überschreiben. Auf jede einzelne Karteikarte. Nein, schrie ich und rannte zu ihm. Das Einzige, was ich immer wieder sagen konnte, war nein, nein, als ich ihm die Karten aus der Hand zog. Sein Name sollte nicht auf diesen Karten stehen, aber da stand er schon, mit blutroter Farbe. Der Name von Jesus überdeckte meine Unterschrift und es war mit seinem Blut geschrieben. Schweigend nahm er die Karten zurück. Er lächelte traurig, wenn er weiter die Karten unterzeichnete. Ich weiß nicht, wie er das so schnell gemacht hat. Denn schon im nächsten Augenblick hörte ich die letzte Karte Kasten zuschnappen. Er legte seine Hände auf meine Schulter und sagte, es ist vollbracht. Ich stand auf und er führte mich aus dem Zimmer. Es war kein Schloss in der Tür, aber es gab viele weitere leere Karten, die darauf warten, geschrieben zu werden. Das ist, weil Kaiphas und seine Leute beschlossen, Jesus zu töten. Er unterschreibt mit seinem Namen auf jeden eurer Lebenskarten. Er hat mit seinem Blut unter jeden Karte von euer Leben geschrieben. Und mit dem Abendmahl, das er jeden Sonntag feiert, bezeugt er das. Er bezeugt von der Gnade und der Liebe Gottes. Er hat jede Karte unterschrieben. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich. Amen.